Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, kein Test-Recording, glaube ich. Können wir starten. Ja, Tag zusammen. Wir haben heute Wilde Wunder zum Thema Füchse und ich freue mich besonders, dass ich nicht alleine bin, sondern die Sophia Kimmich dabei habe. Und sie hat Bücher geschrieben, sie hat geforscht über Füchse, sie hat lange Zeit in Berlin sich vor allen Dingen mit Stadtfüchsen beschäftigt. Und ich finde das vor allen Dingen interessant, weil ich schon jahrelang in Wildnisschulen aktiv bin. Da sind immer die Teilnehmer ganz neugierig und fasziniert von Füchsen und auf Füchse, weil man ihre Spuren so häufig findet. Ja, Sophia, schön, dass du hier bist. Wieso haben dich die Füchse eigentlich so angesprochen? Wieso hast du dich auf sie gestürzt?
Hallo zusammen, danke für die Einladung. tatsächlich ist das gar nicht so romantisch, wie man sich das immer vorstellt, weil früher gab es ja so, dass Verhaltensforscher und Ökologen sich so mit einer Art beschäftigt haben, oft jahrzehntelang, weil sie sich dafür besonders interessiert haben. Heute sieht die Forschungslandschaft ein bisschen anders aus. Das heißt, es war einfach ganz banal eine Stelle ausgeschrieben, in der der Fuchs eben die Modellart war, um Anpassungen von Tieren an das Stadtleben zu untersuchen. Und ich bin Evolutionsbiologin, Ökologin und Verhaltensbiologin. Und deswegen interessiert mich die Stadt als Lebensraum und was es mit den Tieren macht. Und es war einfach Zufall, dass es der Fuchs war. Ja, und wenn man dann aber so jahrelang mit so einer Art arbeitet, dann verliebt man sich auch so ein bisschen. Das heißt, inzwischen ist es mehr als Pragmatismus. Aber es ist nicht so die Liebe auf den ersten Blick, Love Story, die man vielleicht vermuten würde.
Also es ist dann schon halt auch romantischer geworden mit der Zeit. Das ist ja auch so, vielleicht muss man noch dazu sagen, du bist ja nicht nur Forscherin, sondern du hast Bücher geschrieben, nicht nur über Füchse, auch über Tiere in der Nacht. Ich glaube, ein Kinderbuch ist auch noch dabei. Und das habe ich mir noch nicht so richtig angeschaut, aber irgendwo stand auch nochmal, dass du auch zeichnest, ne? Auch illustrierst oder malst. Also hast ja schon auch noch so einen künstlerischen Ansatz und auch noch irgendwie einen anderen Blick auf die Natur.
Das stimmt, ja. Ich zeichne und male schon, seit ich den Stift festhalten kann. Ich habe alles Mögliche durchprobiert an Techniken und Farben und so weiter. Aber sonst eben eher so für mich privat und die Bücher waren quasi jetzt das erste Mal, dass ich auch so einen offiziellen Rahmen hatte, wo ich auch für meine Arbeit tatsächlich illustriert habe, weil ich meine eigenen Illustrationen für die Bücher machen konnte, was sehr schön war. Genau, und da ist der Fuchs natürlich auch ein sehr schönes Objekt sozusagen zu zeichnen. Das sind ja einfach sehr, sehr schöne Tiere. Das hat auch Spaß gemacht.
Was mich auch fasziniert, ist, wie unterschiedlich ein Fuchs eigentlich über den Jahresverlauf aussieht, ne? Weil sich ja der Fellwechsel auch so ein bisschen länger hinzieht oder dann auch nochmal ein Unterschied ist bei Männchen und Weibchen, wann welche Haare rauskommen. Also da sieht dasselbe Tier sieht im März völlig anders aus als im August oder im November.
Ja, das ist auch immer so der Klassiker tatsächlich. Ich habe ja 6 Jahre lang tatsächlich zu den Berliner Stadtfüchsen gearbeitet für meine Doktorarbeit und das war auch immer relativ viel so in den lokalen Medien und dadurch erreichen mich immer sehr viele Bürger E-Mails und so zum Thema Fuchs. Und ganz oft bekomme ich im Frühling Fotos von Füchsen, die so halb durch den Fellwechsel durch sind, mit der Frage, ob das Räude ist. Oder Leuten, die sich irgendwie Sorgen machen, dass der Fuchs so komisch aussieht und so. Und es sieht halt tatsächlich richtig merkwürdig aus, weil das Sommerfell so viel kürzer ist als das Winterfell. Man sieht dann immer, Füchse sind ja total leicht. Das sind ja eigentlich so voll die halben Hemden. Und das da unter diesem ganzen Puschel eben so ein halbes Hemd steckt, sieht man dann erst so richtig, wenn sie anfangen, das Winterfell wegzuschmeißen. Und manchmal hast du dann auch richtig lustige Aufnahmen. Normalerweise geht es ja so häppchenweise. Manchmal hast du aber auch wirklich Fälle, wo das so systematisch durchwechselt, dass die vordere Hälfte vom Fuchs im Sommerfell ist und die hintere Hälfte steckt im Winterfell. Und dann sieht der Fuchs immer aus, als hätte er so eine dicke Hose an, so eine gefütterte Schneehose. Das sieht sehr amüsant aus. Und so ein bisschen kränklich und wirklich zerfleddert sieht es dann oft bei den Weibchen aus, wenn die im Frühjahr ihren Nachwuchs säugen. Dann zieht es so viel Energie, weil die Milchproduktion einfach so kostenintensiv ist, dass der Fellwechsel so ein bisschen leidet. Und dann sehen die so richtig zerpflückt und elend aus. Aber es sieht schlimmer aus, als es ist.
der vielleicht so eine Marktlücke für die Tierfutterindustrie, wie man Vögel futtert, dass man vielleicht einfach spezielle ja, Nahrungsergänzungsmittel für Füchse, die dann haar- und fellstärkend sind, im Fressnapf kaufen kann. Das wär's doch.
Das wäre auf jeden Fall ziemlich einfach, da Füchse ja absolut nicht wählerisch sind. Quasi für Fuchsfutter, da könnte man ja quasi ein komplettes Sortiment an 50 verschiedenen Fuchsfuttersorten anbieten.
Das wär's.
Aber tatsächlich muss man an der Stelle sagen, ist es in den meisten Orten in Deutschland illegal. Also in Berlin zum Beispiel. Wo ja quasi meine, in Anführungszeichen, Füchse unterwegs sind, da wird es mit bis zu 5.000 Euro Geldstrafe bestraft, wenn man Wildtiere füttert. Und das ist auch gar nicht so unvernünftig, weil meistens tut man den Tieren damit eher keinen Gefallen. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Also in Großbritannien zum Beispiel werden sehr intensiv Füchse gefüttert. Da ist das so wie bei uns mit dem Vögelfüttern doch recht häufig, dass die Menschen, die Gärten haben, ihre Füchse füttern. Und du hast recht, das in der Zeit der jungen Aufzucht, da könnten sie wahrscheinlich manchmal so eine extra Kalorie tatsächlich gebrauchen. Aber man muss schon ganz klar sagen, die meiste Zeit des Jahres, Füchse haben einen relativ geringen Kalorienbedarf, den sie mit wenig Aufwand sozusagen decken können. Meistens können die sich ziemlich gut selbst versorgen und brauchen absolut keine Hilfe, was das betrifft, von uns Menschen.
War auch eher ein Scherz, aber doch schon. Aber ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal zur Nahrungsverfügbarkeit, gerade auch so Land- und Stadtvergleich. Das ist ja heute ganz wichtig. Wir werden uns heute so ein bisschen mehr um die Stadtfüchse kümmern. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht mal grundsätzlich dazu, wie sieht so ein Fuchsleben, wie sieht so ein Fuchsjahr eigentlich aus auf dem Land? Das war erstmal so den Lehrbuch-Fuchs kurz
klären. Ja, das unterscheidet sich auch tatsächlich in den Grundsätzen her gar nicht so stark zwischen Stadt und Land, wie das Fuchsjahr ungefähr aussieht. Wenn wir mal so am Beginn eines neuen Fuchslebens anfangen, dann geht's quasi im Winter los. Im Dezember, Januar ist Paarungszeit. Und das ist dann gar nicht so einfach, weil die weiblichen Füchse tatsächlich nur so ungefähr 2 Tage empfängnisbereit sind. Und deswegen das alles gut getimt sein muss. Im März werden dann so die Welpen geboren, Ende Februar, Anfang März und bis noch in den April rein. Das ist eine relativ breite Spanne und das hängt auch ganz deutlich vom Lebensraum ab. Genau, und dann so ab Mai spätestens kann man dann relativ gut Jungfüchse beobachten, weil die dann schon so groß und mobil sind, dass sie draußen rumstöpseln und sich auch eine Ecke vom Bau wegtrauen. Und dann immer genau in diesem guten Zwischenzustand sind, also gut für uns Naturliebhaber und Beobachter, wo sie so aktiv und mobil sind, dass sie schon ihre Exkursionen machen, aber noch so kindlich und neugierig, dass sie noch nicht so richtig vorsichtig dabei sind. Das ist immer dann eine ganz gute Zeit zum Beobachten. Und dann ist das Familienleben für so einen Fuchs tatsächlich relativ kurz, zumindest wenn es ein Rüde ist. Da wird dann im Herbst schon rausgeschmissen. Da sind dann die Jungfüchse schon alt genug, zumindest nach Meinung der Fuchsmutter, alt genug, um ein eigenes Leben zu führen und werden tatsächlich zu Hause rausgeworfen und müssen sich ihr eigenes Revier suchen. Das heißt, gerade so im Oktober zum Beispiel sieht man oft einzelne Füchse rumlaufen, die dann gerade auf dem Weg sind, sich ihre eigenen Reviere zu finden. Die Töchter haben es besser, die können da bleiben. Die bleiben oft zu Hause, weil die Füchse oft in Familienverbänden leben. Das heißt, wenn sie das können, weil man nicht irgendwie Familienstrukturen zum Beispiel durch Jagd zerstört, dann hat man oft so Konstellationen, dass es ein sich fortpflanzendes Paar gibt, was manchmal auch ein Leben lang zusammenbleibt, und die Töchter aus mehreren Vorjahren sozusagen mit bei der Familie leben. Und dann wird es auch schon wieder Winter und es geht von vorne los.
Das ist ja eigentlich so ähnlich wie bei Wölfen, könnte man sagen, wo man ja auch diese Familienstruktur hat, mit vielleicht dem, ja, schon dem großen Unterschied, dass da, wenn man sich jetzt auf die jungen männlichen Wölfe mal stürzt, dass die eigentlich nach 6 Monaten schon Gas geben müssen und halt das Rudel, also die Familie verlassen. Und bei Wölfen ist es meistens ja erst nach 22 Monaten. Das ist schon, da haben die also schon ein bisschen mehr Zeit, auch in der Familie sich noch auszuprobieren und vielleicht auch zu lernen, so ein bisschen durch Nachahmung. hat das damit zu tun, dass die Jagd dass die Nahrungsbeschaffung bei halt den Füchsen jetzt weniger anspruchsvoll ist, als wenn ich jetzt erst lernen muss, ein Reh selbstständig zum Beispiel zu jagen, dass ich dafür einfach mehr Zeit brauche? Oder was meinst du, was der Grund dafür ist?
Das ist natürlich total schwierig zu beantworten, weil das so ein komplexes soziales Verhalten ist und manche Dinge tatsächlich auch einfach Zufall sind, wie sie in der Evolution entstanden sind. Aber es gibt da schon so Zusammenhänge. Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das gemeinschaftliche Jagen von größerer Beute schwieriger zu erlernen ist als die Versorgung des Fuchses. Der Maussprung ist schon ziemlich komplex, den der Fuchs macht, um seine Hauptbeute zu erwischen. Und das sieht man auch sehr lustig, wenn junge Füchse das lernen, dass das gar nicht so einfach ist, das richtig auszuführen. Das heißt, das ist schon komplex. Ohne dass ich jetzt dazu eine Studie parat hätte, würde mein Bauchgefühl so als Verhaltensbiologin mir sagen, dass das damit zu tun hat, dass die Sozialstrukturen in Fuchspopulationen weniger komplex sind als im Wolfsrudel. Also dadurch, dass Füchse eben zwar gemeinschaftliche Territorien nutzen als Familie, aber trotzdem auch sehr unabhängig sind und einzeln unterwegs sind und so weiter, gibt es auch weniger Strukturen zu erlernen sozusagen im Sozialverband. Das heißt nicht, dass Füchse kein komplexes Sozialverhalten haben, aber sie sind eben nicht in dem Sinne Rudeltiere, wie es Wölfe sind. Und das ist so ein generelles Phänomen, was man unter Säugetieren bei verschiedenen Arten beobachten kann, dass Tiere, die sehr komplexe soziale Beziehungen haben, Teil von Herdenverbänden sind und so weiter, manchmal eine verlängerte Adoleszenz haben, also dass die Natur dann sozusagen ihnen mehr Zeit eingerichtet hat, bevor sie selbstständig werden müssen.
Ja, ich will das Wolfsthema jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, aber es ist ja schon auch sehr unterschiedlich, wie jetzt Wölfe zum Beispiel in Nordamerika und in Deutschland leben und jagen. Also hier halt in Deutschland ist eigentlich das Bild der Wolfsforscher, dass auch selten im Rudel gejagt wird. Und das sieht man auch an den Spuren, dass die in den meisten Fällen halt jetzt auch ganz alleine unterwegs sind, aber manchmal auch zu zweit oder zu dritt, dass auch mal die Jährlinge losziehen. Aber ich sag mal, so wie man es im Kopf hat, eigentlich so ein Rudelleben, gibt's hier eigentlich auch selten, auch nicht so, dass man sagt, es gibt so viel gemeinsame Zeit von den Elterntieren mit den Welpen, also dass die so lange mit denen umherziehen, so dass die vielleicht eher von den Babysittern mal was lernen oder so.
Das ist ja auch was sehr stark von der Umwelt abhängig ist. Also da gibt's verschiedene Studien, zum Beispiel an Hyänen und Löwen und so aus Afrika, wo man untersucht hat, wann Tiere gemeinschaftlich jagen und so weiter. Und das hängt eben auch sehr stark vom Beutespektrum ab. Also es gibt dann Regionen, wo dieselbe Art zum Beispiel gemeinschaftlich jagt, weil es eben große Beutetiere gibt, während es Regionen gibt, in denen dann eher so hasenartig oder so auf der Speisekarte stehen und dann dieses Jagdverhalten zusammenfällt. Allerdings muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Das ist zwar oft so ein evolutionäres Erklärungsmodell und es kann auch ganz gut sein, dass die Beute so einer der wichtigen Faktoren war oder das Beutespektrum, warum sich solches Verhalten entwickelt hat. Aber diese plakative, einfache Idee, dass Tiere nur dann sozial sind oder dass Gruppenstrukturen nur auf Nahrung, gemeinsamer Nahrungssuche so basieren, die ist, glaube ich, zu einseitig und ich würde auch sagen veraltet, sondern natürlich gehört zu einem komplexen Sozialleben noch mehr als das gemeinschaftliche Beschaffen von Nahrung.
Ja, ich möchte gleich auch nochmal, aber vielleicht zum ein bisschen späteren Zeitpunkt auf die Kommunikation kommen und ich glaube, da wird auch einfach nochmal deutlich, dass die Wirklichkeit dann auch viel vielseitiger und viel differenzierter ist, als man es manchmal so liest oder auch in Dokus hört. Aber das ist, glaube ich, auch bei ganz vielen Tieren so, jetzt nicht auf Füchse beschränkt. Aber wie gesagt, da würde ich gerne ein bisschen später drauf kommen. Vielleicht gerade nochmal eine Nachfrage zu dem, wie du gerade begonnen hast. Da habe ich jetzt rausgehört, bitte korrigier mich, dass also diese, wie ich sie mal nennen will, Clans, also auch diese Familienstrukturen mit den älteren Tieren durchaus auch auf dem Land zu finden sind, also nicht nur in der Stadt. So hatte ich das bisher verstanden und Ich hatte bisher gelesen, es hängt vor allen Dingen auch von Nahrungsverfügbarkeit ab.
Genau, also es sind so zwei Hauptfaktoren, die beeinflussen, würde ich sagen, an welcher Struktur Füchse leben. Das eine ist die Nahrung, wie du gerade sagst. In städtischen Habitaten ist die Nahrungsdichte viel höher und wenn es mehr Essen gibt, gibt es weniger Konkurrenz, ne? Also gibt es dann eben einfach mehr Füchse auf weniger Raum und das begünstigt natürlich dann so das Zusammenleben. Und der andere Faktor ist eben, wie stabil solche sozialen Strukturen sind, was Abwanderung, Geburten und Sterbefälle antrifft. Und da vor allem das Letzte, also auf dem Land wird eben einfach sehr stark gejagt. Und das bedeutet, dass ganz oft zum Beispiel der Rüde dann aus so einer Fuchsbeziehung weggeschossen wird. Und dann zerfällt natürlich auch diese Struktur. Das heißt, wie es in der Realität tatsächlich aussieht, das wissen wir gar nicht so gut. Es gibt jetzt nicht die super Studien, die sich so richtig schön das Alltagsleben oder die Sozialstrukturen in Deutschland auf dem Land angeguckt haben. Aber es ist natürlich naheliegend, dass es schwieriger ist, solche stabilen Strukturen zu etablieren, wie sie manchmal eben dann Clans genannt werden oder so, wo es dann in Berlin zum Beispiel Fuchsfamilien gibt, die in 10. Generation am selben Ort leben und eben einfach da stabil vorhanden sind und quasi solche Großfamilien über den Lauf der Zeit bilden. Das findet natürlich nicht statt, wenn ständig Tiere aus dieser Linie geschossen werden.
Was ich nicht nur bei dir gelesen habe in deinem Buch, sondern auch, es gibt ja, also ich kenne vor allen Dingen auch noch Studien aus Zürich und aus Oxford, glaube ich, aus England, wo es auch um Stadtfüchse und das Leben der Stadtfüchse geht, was da, glaube ich, eine Gemeinsamkeit ist. Ist auch so eine Trennung, auch eine genetische Trennung zwischen den Stadt- und den Landbewohnern, die ja auch erstmal verwundert, wenn das Nahrungsangebot in der Stadt doch so groß ist, wieso das nicht attraktiv ist für die Landbewohner, die da Nahrung sucht und vielleicht auch übers Jahr nicht so ein tolles Nahrungsangebot haben. Und da ist ja ein Erklärungsversuch, dass die einfach die Erfahrung haben in der Stadt, dass die sich da besser zurechtfinden und dann einen Vorteil haben gegenüber Zuwanderung. Wie siehst du das? Und könnte man auf die Karte eine Grenze malen? Auf der einen Seite sind die Stadtfüchse, auf der anderen die Landfüchse. Also wie kann man sich das vorstellen in Berlin?
Also in Berlin habe ich das selber untersucht. Da habe ich DNA von ungefähr 600 Tieren gehabt, die durch Unfälle ums Leben gekommen waren. Und habe dann quasi aus dem Stadtgebiet und aus dem Umland von Berlin, also nicht Gesamtbrandenburg, aber eben so der Ring sozusagen um Berlin rum, verglichen. Und da ist die Grenze tatsächlich ziemlich genau die Stadtgrenze. Also da kann man... Das ist dann quasi so eine Art Sortieralgorithmus, der guckt, wie ähnlich sich die Gene sind.
Das sind politische Füchse, also da die kennen eigentlich die Verwaltungsgrenzen.
Ja, könnte man meinen. Und man sieht auch innerhalb der Stadt so eine leichte Struktur. Also man macht es ja meistens nicht nur mit einem Ansatz, sondern mit mehreren, weil alle Ansätze ihre Vor- und Nachteile haben. Und so habe ich das auch gemacht. Und je nachdem, mit welchem Programm, welcher Software man sich das dann analysiert, kommen dann auch immer so leicht unterschiedliche Sachen raus. Und man hat dann zum Beispiel gesehen, mit dem einen Ansatz hatte man eine ganz klare Grenze zwischen Stadt und Land und mit dem anderen Ansatz hatte man auch innerhalb von Berlin eine Ost-West-Grenze, so gesehen, ganz leicht. Und die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich eben irgendwo so dazwischen, dass man sagen kann, man hat so zwei Effekte. Man hat quasi so Relikte von der Berliner Mauer eventuell im Genom, also dass man einfach sieht, dass sich da eine Zeit lang die Tiere nicht so gut paaren konnten. Und man muss aber sagen, die Mauer folgt eben auch der ehemalige Verlauf folgt eben auch der Spree. Das heißt, da besteht auch weiter so eine geografische Barriere. Also Füchse haben oft so große Straßen oder Flussläufe oder so auch als Reviergrenzen. Und dann gibt es eben diesen Stadt-Land-Effekt und da denke ich, sind wir eher bei dem, was du angesprochen hast, dass es mehr eine Verhaltensgrenze ist. Also dass die Tiere, die in der Stadt leben, eben einfach schon so einen gewissen Gewöhnungseffekt an den Menschen hatten, während die Tiere auf dem Land sozusagen durch die abschreckende Präsenz, die wir so haben, durch ihre Angst, die sie vor den Menschen haben, so ein bisschen daran gehindert werden, in die Städte reinzugehen. Und weil du die Studie in Zürich angesprochen hast, da ist es ganz interessant. Das Paper dazu ist schon relativ alt. Und die haben dann einige Jahre später, ich glaube 10 Jahre später oder so, nochmal nachgeguckt. Und da war die Trennung weg. Und deswegen sind die der Meinung, dass das ein sogenannter Founders-Effekt war. Das ist immer, wenn dann einige wenige Tiere irgendwo einen neuen Lebensraum besiedeln, dann haben die natürlich keine DNA, die repräsentativ für die gesamte Fuchsheit da draußen ist, sozusagen. Und dadurch findet man dann anfangs noch einen Unterschied und das verdünnt sich dann aber sozusagen mit dem Lauf der Zeit. Und genau das scheint in Zürich passiert zu sein.
Jetzt ist ja das andere, was du sagst, dass es dann auch Fuchsfamilien gibt, die sehr lange ein Revier besetzen. Könnte ja auch darauf hindeuten, dass gerade so in der Zivilisation das nochmal wichtiger ist, ein Revier wirklich gut zu kennen. Auch da die verschiedenen Nahrungsquellen, die ja da sehr vielfältig sind und auch so Aktivitätskurven von Menschen, so Verstecke, ist da was dran? Also gibt es da einen Zusammenhang?
Ich glaube, dass das etwas ist, was Füchse generell sehr intensiv tun, wo sie sehr viel Zeit oder, ja, Zeit ist natürlich immer schwer zu sagen, weil man nicht weiß, wie sehr sie mental beschäftigt, aber auf jeden Fall, wo sie eine hohe Kapazität haben, sozusagen ihre Umgebung zu verstehen. Also in der Stadt kann man das immer ganz schön beobachten an Füchsen, die auf Schulgeländen wohnen oder die da, also die Schulgelände in ihren Revieren haben oder da auch Schlafplätze oder Baue anlegen, weil das ja eigentlich Orte sind, wo man denkt, um Gottes Willen, mehr menschliche Präsenz geht ja kaum als ein Haufen schreiender Grundschulkinder, die da irgendwie über den Schulhof flitzen und spielen und lachen und laut sind. Aber das folgt ja einer gewissen Taktung. Und dafür haben Füchse offensichtlich ein gewisses Talent, solche Muster zu erkennen. Und Füchse sind generell von ihrer Art her einfach sehr defensiv, beobachtend. Sie sind sehr neugierig, aber gleichzeitig sehr, sehr vorsichtige Tiere, die eher auf Rückzug setzen würden als auf Angriff, eher auf sozusagen Wissen über ihren Lebensraum oder auf Strategie setzen als auf Kraft, weil sie die ganz einfach nicht haben, weil sie eben, wie gesagt, halbe Hemden sind und deswegen andere Überlebensstrategien gebraucht haben. Und ich glaube, das gilt aber für alle Füchse, weil die Füchse auf dem Land ja genauso ihre Bedrohungen haben durch die Jagd und durch die Landwirtschaft und so weiter und genauso auch ihre Rhythmen, dass sie zum Beispiel wissen, wann werden Felder abgemäht, Wo kriegt man sozusagen die besten Mäuse und so weiter. Ich glaube, das ist ein generelles Fuchstalent.
Ist vielleicht auch nicht nur Füchse. Also ich kenne das auch von den Greifvögeln. Also da sage ich auch immer, es geht eigentlich um die Kalkulierbarkeit von Störungen. Also wenn die wissen, was ist die Störung? Zum Beispiel, wir haben ganz viele Horste irgendwie direkt an der Autobahn, wo jetzt vielleicht viele sagen würden, ist doch nichts für ein Wildtier. Aber das ist vielleicht genau hier im Ruhrgebiet für die interessant, weil da die Spaziergänger einfach am wenigsten unterwegs sind, ne? Oder das sind irgendwelche Brachen, wo jetzt auch drumherum Gewerbe ist und alles Mögliche, aber in die Brache geht keiner rein, weil unten alles voll ist mit Brombeeren, ne? Und dann sind das kalkulierbare Störungen, da fahren die Autos vorbei, da ist vielleicht ein Fahrradweg, wo nie einer absteigt und das interessiert die dann nicht, ne? Aber mal halt ein Hund, mal spielende Kinder und mal Bauarbeiter, das ist halt was dann stresst am Ende.
Ja.
Das ist so mein Bild.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der für mich mit meinem beruflichen Hintergrund total selbstverständlich ist, aber natürlich, wenn man aus anderen Blickwinkeln kommt, man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, dass wir Menschen natürlich permanent massiv unterschätzen, wie komplex tierisches Leben ist. Und natürlich beobachten alle Lebewesen ihren Lebensraum, selbst total simpel organisierte, also biologisch simple organisierte Organismen tun das. Aber natürlich gibt es da Abstufungen. Es gibt ja sowas, das nennen wir Biologen quasi phänotypische Plastizität. Nerviges Wort, wow. Aber bedeutet quasi wie...
Ich bin erstmal beeindruckt.
Also Phänotyp ist ja quasi das Außen, was wir sehen, also das Gegenstück zum Genotyp sozusagen, zu dem, was innen programmiert ist, ist der Phänotyp, wie sieht jemand aus, welche Verhaltensweisen zeigt er und so weiter, das, was sich nach außen darstellt. Und Plastizität heißt ja eben einfach sozusagen das Spektrum oder der Spielraum oder die Anpassungsfähigkeit. Und das sagt letztlich nichts anderes als Tiere, die eine hohe Plastizität haben. Die können eben zum Beispiel viele verschiedene Nahrungsquellen nutzen, in vielen verschiedenen Lebensräumen leben, verschiedene Temperaturen aushalten und so weiter. Die sind sehr anpassungsfähig. Und wenn man anpassungsfähig sein möchte, muss man natürlich auch sehr gut seine Umwelt einschätzen können. Mhm. Und deswegen gibt es da dann eben auch große Abstufungen sozusagen, wie intensiv Tiere zum Beispiel sich an ihre Umwelt anpassen und ihre Umwelt mitfiltern. Und weil du die Vögel angesprochen hast, da gibt es ja auch einige Arten, die zum Beispiel sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche der Welt besiedeln. Also gerade wenn man sich Krähen zum Beispiel anschaut, die natürlich dann auch einfach einen sehr hohen Intellekt brauchen, um das so leben zu können. Und da ist der Fuchs eben auch einfach eine Art, bei der das sehr ausgeprägt ist. Also der Fuchs ist das erfolgreichste Landraubtier der Erde. Mhm. Keine andere Art hat sich so weit aus eigener Kraft sozusagen so weit über den Planeten ausgebreitet.
Ich wollte noch mal kurz nachfragen zu dem, was du vorhin gesagt hast, und zwar, dass eigentlich die Grenze der führenden Mauer immer noch spürbar ist oder da auch irgendwie zu beobachten ist. Ich hatte mit deinem Kollegen Konstantin Börner ja mal über Wildschweine in Berlin gesprochen von der FU. Der ist auch vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildnisforschung. Genau, das war die andere Uni. Und er sagte auch, da gibt's in Grunewald, glaube ich, gibt's auch noch eine Wildschweinpopulation. Es gibt ja so drei große Gruppen in Berlin, die auch immer noch nicht über die frühere Mauer hinweg sich verbreiten oder halt irgendwie einen Austausch haben nach Brandenburg. Ist das dann was Ähnliches? Ist das epigenetisch, also eher kurzfristiger vererbt, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die Arbeit, auf die er sich da bezogen hat, ist nicht seine Forschung, sondern die Forschung von Milena Stillfried, einer Kollegin, ehemaligen Kollegin von mir. Wir haben tatsächlich zusammen in einem Büro gesessen, sehr lange. Mhm. und also wir waren zu dritt. Eine Person hat über Waschbären promoviert, Milena hat über Wildschweine promoviert und ich über Füchse. Und sie hat eben diese genetischen Inseln gefunden, sozusagen in den verschiedenen Stadtwäldern, im Tegler Forst, im Grunewalder Forst und die Brandenburg Population. Und ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, wie viele Clusters insgesamt waren. Aber auf jeden Fall hat das bei Wildschweinen nochmal deutlich mehr mit dieser Habitatfragmentierung zu tun. Also dass sozusagen, obwohl natürlich man auch immer mal wieder Schweine auf der Straße antrifft, zum Leidwesen einiger Bürger, die sich darüber nicht so freuen, und in den Hausgärten und so weiter, sind diese Grünflächen mehr voneinander getrennt. Für den Fuchs wären das keine Barrieren, der läuft halt einfach über Asphalt und Beton, dem ist das egal. Die Schweine wagen sich nur so ein gewisses Stück aus ihren Wäldern raus. Und dadurch, dass diese Wälder nicht miteinander verbunden sind, besteht da einfach auch eine starke geografische Barriere sozusagen. Und bei der Grunewaldpopulation ist der Fall nochmal so ein bisschen anders, weil das grenzt ja sozusagen auch grün an das Brandenburger Umland an. Und das ist natürlich leider etwas, was wir nicht sagen können. Und das kann ich für die Füchse auch nicht mit Sicherheit sagen. Was ist ein historisches Relikt? Und was ist eine weiterhin bestehende Verhaltensgrenze? Mit Epigenetik hat das nicht direkt was zu tun. Bei Epigenetik geht es eher darum, dass manchmal Umweltbedingungen machen, ob Gene aktiv oder inaktiv sind. Hier wäre es eher so, dass entweder hat man einfach eben genetische Relikte, also da war dann lange eine Trennung und dann hat man Spuren davon, dann ist es eine rein genetische Frage, oder es ist eine verhaltensbiologische Frage, dass eben zum Beispiel durch Anpassung, Gewohnheit, wie bei den Füchsen vielleicht die Angst, in die Stadt zu gehen und so weiter, die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere sich paaren, nicht gleich verteilt ist sozusagen, sondern manche Tiere eher dann die Chance besteht, dass sie sich paaren als andere und dadurch dann so genetische Unterschiede aufrechterhalten werden. Muss man aber voneinander trennen. Also das, das wäre keine Epigenetik, sondern das wäre dann sozusagen eine ökologische oder verhaltensbiologische Situation, die dann Folgen für die genetische Struktur hat.
Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so weit führt an der Stelle, aber ich hatte auch Epigenetik auch zum Teil so verstanden, dass durchaus auch Verhaltensstrategien vererbt werden können, jetzt eher so mittelfristig, also über ein paar Generationen hinweg. Ist das falsch?
Das kann ich dir tatsächlich so nicht direkt beantworten, weil es gibt ja Verhalten, was genetisch kodiert ist.
Ja.
Und es gibt Verhalten, was später angelernt ist. Und früher hat man eben gedacht, dass es gar keine Verbindung dazwischen gibt. Inzwischen wissen wir, dass indirekte Vererbung eben durch Epigenetik sozusagen passieren kann. Aber soweit ich weiß, muss es trotzdem immer dann diese genetische Basis geben, die dann wie durch so eine Art Umwelttrigger aktiviert oder nicht aktiviert werden kann. Und das schränkt ja sozusagen die möglichen Verhaltensweisen, die davon betroffen sein können, doch auch ein, weil es eben Verhaltensweisen ausschließt, die keinen Bezug zu irgendwelchen genetischen Aspekten haben, die also rein beigebracht oder angelernt sind. Deswegen kann ich das gerade gar nicht so pauschal beantworten. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich bin weder Genetikerin, auch wenn ich ein Genetik-Paper geschrieben habe, habe ich das als Sicht einer Ökologin geschrieben, noch Epigenetikerin.
Ja.
Deswegen müsstest
ich
du da jemand
halt
anderes zu fragen.
Weil es halt einfach für viele Tiere, wo man jetzt sagt, die kriegen jetzt nicht viel mit durch Lernen im Familienverband oder auch durch horizontales Lernen jetzt mit ihren Altersgenossen, haben die eigentlich keine Chance, Verhalten zu lernen. Und es gibt natürlich was in den Genen angelegt ist, also so artspezifisches Verhalten. Aber darüber hinaus gibt es halt auch Verhaltensmuster, die dann eigentlich erst kurz- oder mittelfristig entstanden sein können und die aber schon zeigen, so dass man sich, also dass ich mir einfach die Frage stelle, woher kommt das dann?
Genau, aber auch die können natürlich klassisch vererbt sein. Also früher hat so ein bisschen war so dieses Bild in den Köpfen der meisten Wissenschaftler, dass Evolution so ein langsamer, gradueller Prozess ist. Und inzwischen wissen wir, dass das nicht stimmt, sondern Evolution findet oft auch ganz schnell, ganz kurzfristig in Sprüngen statt und so. Gerade in diesem Feld der Stadtökologie konnte man das in den letzten Jahrzehnten sehr schön sehen. Quasi der Evolution im riesen Outdoor-Reagenzglas beim Arbeiten zuschauen. Und deswegen die Tatsache, dass etwas kurzfristig in einer Population auftaucht, hat auch nicht unbedingt was mit Epigenetik zu tun, sondern es kann eben sein, dass ein Verhalten entsteht, was genetische, also dass sozusagen auch dadurch einfach durch auf Basis von klassischer Genetik sozusagen neue Dinge sich schnell in einer Population verbreiten. Aber mal abgesehen von meinem Halbwissen dazu, weil es nicht mein Fachgebiet ist, gibt es dazu sozusagen auch ein großes Halbwissen, weil, das muss man auch ganz klar sagen, Epigenetik ist ein sehr neues Forschungsgebiet. Das heißt, auch wenn natürlich jemand, der sich damit besser auskennt als ich, dir da jetzt eine viel bessere Antwort drauf geben könnte, ist es super spannend, weil es noch total viele offene Fragen gibt.
Aber das finde ich ja auch immer super. Da kann ja jeder bei seinen Zusammenhängen und seinen Tieren, die ihn berühren oder interessieren, diesen Sinne mal weiter beobachten und forschen und auf die Sache verfolgen.
Das ist ja in der Biologie sowieso etwas ganz Grundsätzliches und auch eine der Dinge, die mich an Biologie so fasziniert. Es ist ja nun mal einfach die Wissenschaft allen Lebens und dementsprechend unfassbar komplex. Das heißt, niemand könnte in einem Menschenleben, wahrscheinlich nicht mal in 1000 Menschenleben, schaffen, auch nur halbwegs in allen Disziplinen, die dieses Forschungsgebiet beinhaltet, Expertenstatus zu erreichen. Und das finde ich sehr cool, weil das auch für mich immer wieder bedeutet, dass wenn ich mit Kollegen zu tun habe, Kolleginnen aus anderen Fachrichtungen, das immer wieder meinen Horizont erweitert, obwohl die eigentlich auf dem Papier den gleichen Beruf haben wie ich, machen die was komplett anderes.
Ja, und ich finde, es führt auch zur Entspannung. Also ich kenne das ja auch als Seminarleiter. Früher war ich doch noch sehr viel nervöser, kann ich denn alle Fragen beantworten und so. Und mittlerweile bin ich so tiefenentspannt, weil ich weiß, es kann eh keiner alles wissen. Und bisher hat es immer noch gereicht, sagen wir mal so, dass die Teilnehmer da was mitgenommen haben.
Das ist ja der berühmte,
finde ich auf der Seite auch immer noch schön.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja dieser berühmte Dunning-Kruger-Effekt, dass Menschen, die viel über etwas wissen, dass ihr Wissen begrenzt ist, während Menschen, die ganz wenig wissen, oft eben glauben, sie haben quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann total überzeugt ihre drei Wahrheiten sozusagen vertreten. Und das kann ich auf jeden Fall auch für den Fuchs für mich ganz klar bestätigen, nach 6 Jahren, die ich quasi hauptberuflich dem Fuchs gewidmet habe und dann ja noch dem Buch, was ich geschrieben habe und so weiter, so viel Gedanken und Zeit, die ich mit dem Fuchs verbracht habe, weiß ich jetzt nur noch sehr viel besser, wie wenig ich über Füchse weiß.
Ja. Genau. Gut, aber vielleicht doch dann zu den Füchsen zurück. Auch wenn ich jetzt halt jetzt auch diesen Ausflug wirklich sehr wichtig finde, weil man sich ja doch immer Fragen stellt, wie entsteht denn eigentlich so ein Tierverhalten, und gerade bei Füchsen oder gerade bei Tieren, die dann, also die man als Kulturfolger bezeichnen kann, ist es vielleicht dann nochmal spannender, weil wir sie einfach auch häufig sehen. Also, und dass wir da so mal die Fragen stellen, wie entsteht das eigentlich, dieses Verhalten? Gut, also was für mich noch eine Frage wäre, jetzt leben die Füchse in Berlin zum Beispiel, hier auch im Ruhrgebiet, und das ist schon ein anderes Leben als im Wald. Also im Wald habe ich ja ausgesprochen deutlich halt auch die Trennung von Tag und Nacht. Da wird es dann auch dunkel in der Nacht, da wird es vielleicht auch ruhiger, da kommen andere Geräusche. In der Stadt, zum Beispiel in Berlin, ich kenne das, meine Tochter wohnt auch dort, übrigens ganz in der Nähe von deiner Füchsin, wie heißt sie, Q mhm. da auf dieser Halbinsel, da
Q,
wohnt sie direkt.
Benannt nach dem allmächtigen Q. Wesen aus Star Trek.
Genau, also ich glaube, so in Spuckweite zu dieser Brache wohnt meine Tochter. Und da weiß ich jetzt zufällig, wenn ich da schlafe, da selbst nachts um 4 Uhr ist da noch High Life in dieser Ecke. Also da ist ganz viel los, da sind ganz viele Geräusche, da ist auch Licht, da sind auch ganz viele Düfte, weil ja nicht nur die Fuchsdichte so hoch ist, sondern auch ganz viele andere Kanide, also Wölfe.
Die berühmten Berliner Stadtwölfe.
Genau, so entstehen Gerüchte.
Ja, da muss man aufpassen. Wobei es ja tatsächlich schon einen Wolf auf Berliner Boden gab. Schon mal durch den Stadtteil gelaufen, in dem ich früher gewohnt habe. Da habe ich mich sehr gefreut, habe ich aber natürlich nicht gesehen.
Westlich von Spandau irgendwo gibt's doch schon, glaube ich, einen Rudel, und dass jetzt da die Jungwölfe da durch die Vororte irgendwie ziehen, ist jetzt auch nicht so exotisch, muss man sagen. Also ich sag mal, verwundert mich jetzt null.
Aber am Ostkreuz, auf der Stralau, wo wir uns gerade in der Geschichte befinden, da gibt's sie auf jeden Fall noch nicht.
Zumindest wurden sie noch nicht entdeckt. Sie sind ja auch manchmal doch auch ein bisschen heimlich, ja, wie die Füchse eigentlich. Die Lebensbedingungen in der Stadt sind ja doch ein bisschen anders, was jetzt auch die Sinneseindrücke angeht. Also sehr viel mehr Gerüche, sehr viel mehr Lärm, sehr viel mehr Geräusche, sehr viel mehr Licht. Hat das was zur Folge für das Verhalten der Füchse? Habt ihr da was beobachten können oder hast du da eine Vermutung?
Also ich habe zu dem Thema auf jeden Fall keine eigenen Untersuchungen gemacht. Es ist natürlich naheliegend, danach zu fragen, weil es ja schon so ist, dass die Umgebung auch die Kommunikationsmöglichkeiten und die Kommunikationsformen von Tieren beeinflusst. Also das klassische Beispiel wären ja zum Beispiel Singvögel, die in der Stadt lauter singen als auf dem Land, einfach weil sie es müssen, weil sie den Umgebungslärm überschreien müssen. Oder die zum Beispiel zu anderen Uhrzeiten singen, weil sie durch das künstliche Licht in ihrem Rhythmus durcheinander kommen. Füchse, würde ich vermuten, sind davon nicht betroffen, weil ihre Kommunikationsformen nicht so anfällig dafür sind. Also einmal, Füchse haben natürlich eine unglaublich komplexe Lautkommunikation. Wer da mal so ein bisschen reinhören will, kann das zum Beispiel im Tierstimmenarchiv vom Berliner Naturkundemuseum tun. Da kann man online einfach frei, ohne sich irgendwie anzumelden, alle möglichen Tierlaute anhören. Und unter anderem auch verschiedene Fuchsgeräusche. Und das sind aber dann entweder so Geräusche, die in der nahen Kommunikation sind, also zwischen Mutter und Kindern, also wenn die Welpen zum Beispiel hungrig sind oder beunruhigt oder so, also wo die Tiere sich relativ nah sind. Oder es sind ganz im Gegenteil Laute, die relativ weit tragen sollen, wie zum Beispiel, wenn während der Paarungszeit quasi rausgeschrien wird, wo man sich befindet, damit man sich auch trifft. Und das ist dann sowieso so ein Geräusch. Wer das mal gehört hat, den Ruf des Weibchens, der geht eh durch Mark und Bein und trägt quasi durch den halben Stadtteil. Das heißt, die sind da glücklicherweise nicht so von beeinträchtigt, in dem Sinne, dass sie ihre Kommunikation anpassen müssen. Inwieweit es sie aber stört, können wir natürlich nicht beurteilen. Inwieweit ein Fuchs sich zum Beispiel durch Lärm in der Stadt belästigt fühlt oder vielleicht sein Stresspegel, sein Cortisol-Level hochgeht oder so, wenn er diesen Geräuschen ausgesetzt ist. Da können wir schon davon ausgehen, dass Füchse als komplexe Säugetiere, genau wie wir Menschen, wahrscheinlich mit physiologischem Stress auf Lärm reagieren.
Ja, es wäre ja jetzt vielleicht denkbar, dass da, wo es sehr laut ist, man noch mehr den Geruchssinn nutzt, vielleicht stärker markiert oder sowas, war jetzt so eine Frage, die ich da hatte.
Also die Füchse nutzen ja tatsächlich viele, viele Kommunikationsformen, wie du gerade den Geruch, also schon ansprichst, ist der Geruch wichtig. Sie haben aber auch ziemlich gute Augen. Das heißt, die sind schon auch visuell unterwegs und natürlich auch eine sehr komplexe Körpersprache und so. Aber genau, wie gesagt, das meiste ist dann eher so in direkter Interaktion. Und wenn man jetzt nicht vielleicht direkt neben der vorbeifahrenden S-Bahn steht, dann ja immer noch gut hörbar. Oder es sind eben sowieso Geräusche, die darauf ausgerichtet sind, in die Welt geschrien zu werden. Von daher würde ich mal vermuten, ohne dass ich wüsste nicht, dass es dazu Studien gibt, aber ich würde mal vermuten, dass das eines der Themen ist, wo Füchse sich quasi relativ normal, natürlich ihren Bedürfnissen entsprechend auch in der Stadt verhalten können.
Wo wir gerade beim Thema sind, wie ist da deine Einschätzung? Also nicht nur bei den Füchsen, auch bei anderen Tieren ist da mein Bild, dass die tatsächliche Kommunikation sehr, sehr, sehr viel differenzierter ist und auch individueller halt jetzt am Ende, als man es manchmal lesen kann. Also wenn du jetzt, also man hat jetzt Fachbücher oder meinetwegen auch Naturführer, dann steht da drin, ja, der Fuchs bellt und
der Zilpzap macht Zilpzap.
Und er lahnt oder was und dann gibt's noch den und dann gibt's Paarung und Betteln und das war's. Dann werden so 3, 4, 5 Laute, je nach Quelle so grob beschrieben und das war dann die Fuchskommunikation und ja, nee, dann gibt's auch noch Losung. Und ich würde das eher so einschätzen, dass sogar vielleicht die Fuchskommunikation auch ähnlich differenziert ist wie bei uns, aber noch auf mehrere Kanäle verteilt. Also dass sie vielleicht nicht so ein großes Vokabular haben wie wir, was jetzt die Akustik betrifft. Aber auf der anderen Seite gibt's halt zum Beispiel auch noch diese sehr vielfältige Duftkommunikation und andere Dinge. Und Mimik und Körpersprache ist wahrscheinlich auch mit uns vergleichbar. Also das sind ja auch soziale Tiere, die haben auch Beziehungen und die müssen genau diese Informationen, die wir austauschen, müssen die eigentlich auch austauschen.
Ja, da bin ich total bei dir. Also ich denke, wir können davon ausgehen, dass so gut wie alle Tiere auf diesem Planeten eine sehr, sehr viel komplexere Kommunikation haben, als wir das im Allgemeinen vermuten. Das sieht man ja auch immer dann, wenn sich Wissenschaftler mal mit bestimmten Arten beschäftigen, dann finden sie genau das. Dazu kann ich vielleicht so eine kleine Seitengeschichte erzählen. Ich habe für meine Masterarbeit Präriehunde erforscht in Mexiko. Mhm. Das sind so murmeltierähnliche Nagetiere, die in großen Kolonien
so
leben.
Süß. Sind die süß.
Die sind tatsächlich ziemlich niedlich, also vor allem sind sie aber auch sehr interessant, was ihre Kommunikation betrifft, weil sie...
Und süß.
Ja, nicht zu vergessen, natürlich. sie haben eine sehr komplexe Kommunikation und ich habe mich mit mexikanischen Präriehunden beschäftigt, aber zu denen selber noch nicht so viel gearbeitet wurde, aber zu ihren Artgenossen vor allem in den USA wurde sehr, sehr viel geforscht. Und da gibt es einen Forscher, der quasi sein Lebenswerk der Kommunikationserforschung dieser Präriehunde gewidmet hat. Und der hat richtig witzige Sachen rausgefunden. Also mal ganz abgesehen davon, dass die eine Riesenpalette von verschiedenen Rufen haben, hat der so lustige Experimente gemacht, wo er aufgezeichnet hat, wie diese Warncalls von den Tieren sich anhören. Also wenn die eine Bedrohung sehen, dann rufen die, dann rennen alle. So. Ja. Und ihm ist irgendwie aufgefallen mit der Zeit, dass das nicht immer gleich klingt. Und dann hat er einfach mal so ein bisschen geguckt, was passiert denn eigentlich? Unterscheidet sich das dann zum Beispiel, ob die einen Räuber am Himmel sehen oder auf dem Boden? Ja. Also kommt da gerade ein Steinadler oder kommt da ein Kojote zum Beispiel angelaufen? Und hat festgestellt, ja, das unterscheidet sich. Und dann hat er das immer weitergetrieben. Und irgendwann hatte er so eine Brigade von Studenten, wo dann Männer, Frauen, Menschen mit gelben T-Shirts, mit blauen T-Shirts, mit roten T-Shirts und so weiter durch solche Flächen geschickt wurden und dann geguckt wurde. Und das war tatsächlich so, dass sich sogar unterscheidet, ob da jetzt ein Typ mit einem gelben T-Shirt oder einem blauen T-Shirt durchläuft. Das heißt, in dieser Warninformation steckte offensichtlich sogar noch eine Information über das Aussehen des Räubers sozusagen drin. Und das kratzt ja alles immer nur an der Spitze des Eisbergs. Ja. Und beim Fuchs wissen wir ja so 30 bis 40 verschiedene Geräusche sind beschrieben. Das heißt, da wird sicherlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr geben. Also wenn man jetzt uns beiden von außen zuhören würde als so ein Alien, der keine Ahnung hat, was wir da machen, wie kategorisierst du denn das, was wir machen? Wie würde man denn jetzt feststellen, wie viele Laute wir besitzen? Also wir schreien uns jetzt nicht an, wir lachen nicht hysterisch und so weiter.
Noch
vielleicht
nicht.
Vielleicht würde von außen jemand bisher sagen, wir haben nur so 2, 3, weil sich alles relativ ähnlich anhört, so von der Modulation der Stimme oder so. Also dass da eine total komplexe Sprache dahinter steckt und wir ein hoffentlich interessantes Gespräch führen. Das ist von außen vielleicht gar nicht so leicht ersichtlich. Und dann ist es ja so, wie du sagst, dass noch ganz andere Kommunikationswelten dazukommen, die wir uns nicht mal vorstellen können. Also die Geruchswelt, die Kaniden haben, die liegt ja völlig außerhalb unserer Wahrnehmung und damit auch außerhalb unserer Vorstellungskraft. Und das ist generell etwas, was ich finde ich sehr wichtig ist, dass wir Menschen mit unserem oft sehr anthropozentrischen Blick auf die Welt uns bewusst machen müssen, dass wir nicht das Maß aller Dinge sind. Also wir vergleichen ja dann auch gerne die Sinne von anderen mit unseren und sowas. Und dabei haben wir ja selber nur ein Fragment von dem, was möglich ist. Wir haben keinen Magnetsinn, Füchse wahrscheinlich schon. Also zumindest nicht in dieser Form. Dann gibt es ja zum Beispiel eine ganze Reihe von Arten, die einen weiteren Zapfen im Auge hat und ein komplett anderes Farbspektrum sehen kann, was für uns Menschen quasi nicht existent ist. Das heißt, also das Einzige, was man sich wirklich, was ganz klar ist, wenn man sich mit Kommunikation und Wahrnehmung beschäftigt ist, dass wir sehr, sehr viel begrenzter sind, als wir glauben und dass die Tiere da draußen sehr viel weniger begrenzt sind, als wir das gerne aus dieser menschlichen Arroganz heraus behaupten.
Ja, das ist ja auch mit ein Antrieb, wieso ich eigentlich das tue, was ich tue, dass ich auch versuche, da mehr zu verstehen und das auch zu transportieren und da Dialogräume zu schaffen, die hoffentlich die Wirkung haben, dass da nicht es heißt, okay, Bachstelze kenne ich schon und Kaninchen kenne ich schon und Wolf,
genau.
Ist doch klar, wie der
kennst
agiert.
Kennst du nicht, niemand kennt sie.
Sondern ich weiß alles, so ungefähr, sondern dass man da neugierig wird, bleibt und auch eine Spur demütiger wird. Also, dass man nicht immer genau den Benchmark Mensch, wir sind praktisch die Krönung der Schöpfung. Das ist ja, glaube ich, auch noch so ein Relikt aus irgendwie so einer christlichen Kultur. Und das ist vielleicht auch der Kern allen Übels. Ich weiß es nicht.
Ja, also definitiv. Das sind ja so 2 Phänomene. Das eine, dass wir uns selber immer ins Zentrum stellen und nur unsere eigenen Interessen, also so eine egoistische Herangehensweise an die Welt, in der alles andere nur Ressourcen sind und keine Mitlebewesen. Und das andere halt diese Vermessenheit immer zu glauben, dass man relativ schnell alles über irgendwas wüsste. Und das ist so, ja, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, wie es mir persönlich mit den Füchsen so geht, dass ich weiß natürlich rational, dass ich von außen als Expertin wahrgenommen werde. Ich werde ja von allen möglichen Menschen nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, sogar aus den USA oder sonst was zu irgendwelchen Sachen gefragt. Und ich habe ja auch auf viele Dinge Antworten, aber ich weiß auch, dass ich auf eine ganze Menge Dinge keine Antworten habe und dass es in meinem Kopf auf jeden Fall noch viel mehr Fragen gibt, als ich Wissen habe. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit einer Journalistin, die hat mich als die Jane Goodall der Füchse bezeichnet und ich war erstmal richtig so, ich habe erstmal, was mir nicht oft
langsam
passiert, eine Weile nichts mehr sagen können, weil ich einfach nur dachte, was? So, Weil das Einzige, was ich gedacht habe, ist, diese Frau hat so viel Zeit damit verbracht und selbst sie sagt ja, dass sie quasi nur an der Oberfläche kratzen konnte. Also, ja.
Ja. Ich habe ja hier auch das Gespräch mit Winnie Nachtigall über die Rotmilane geführt und er ist einer, ja, der langjährigsten Rotmilan-Forscher, die wirklich, also er hat auch zu denen dann früher auch promoviert und ist da der Geschäftsführer der Vogelschutzwarte in Sachsen, also beschäftigt sich ständig damit und da war dann auch, also da war mein Bild jetzt auch, das ist ein sehr sozialer Greifvogel und ja, wie genau kommunizieren die eigentlich an ihren Schlafplätzen und an, also wenn die sich da treffen in der Gruppe, was machen die? Und da hat er dann auch gestockt und hat auch gemerkt, ja, ich glaube, da wissen wir gar nichts drüber, ne? Das war dann genau das Phänomen hier, es gibt 4, 5, 6 Rufe, die sind dann irgendwie beschrieben und dann sagt man, ja, mehr gibt es nicht. Ja, scheiße.
Ja, ja, was natürlich völlig abwegig ist. Also, wo in der Natur ist jemals irgendwas so simpel? Wenn es eins gibt, was fast alle Arten und fast alle Phänomene da draußen gemein haben, ist, dass sie unfassbar komplex sind.
Das war Wilde Wunder. Dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.